Ladies and gentlemen, the Game Theory Jitsog is brought to you live from Cologne with Heiko, Sven, Nelson und Andreas Andikonda Schmied.
Ahu.
Eine Zeit lang haben wir das Intro dabei auch gehört. Irgendwie war das ist sehr
unfair. Ach, du hörst das Intro nicht. Ach, du hörst nur mich. Du hörst gar nicht das Dumm-Dumm-Dumm-Dumm.
Ja, nee, ich höre nur dich.
Ach, witzig. Okay, das ist natürlich traurig eigentlich. Also Andi, da muss ich dir auch nochmal sagen, da läuft eigentlich voll das professionelle Intro, so eine... Aber du hast
es
ja vielleicht
mir vorgestellt.
Ja, genau.
Der Nelson selber eingespielt, alle Instrumente.
Mitgesungen.
Ich produziere das immer hinten drauf, so.
Mit dem Mund und Füßen.
So Leute, genug Späße gemacht. Kommen wir direkt zur Sache. Wir haben Andikonda da. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle als Andikonda. Andreas Schmidt ist mir mal aufgefallen. Ist wahrscheinlich ein Name, den es in Deutschland öfter gibt. Ist dir das schon mal aufgefallen?
In der Anonymität gehst du da unter. Also da gibt es alleine, weiß ich nicht, 15 Leute in Köln irgendwie und ich bin keiner davon im Telefonbuch.
Hast du eigentlich Schmidt oder Schmidt?
Schmidt mit DT.
Okay. Ja, siehst du. Alles richtig gemacht.
So ganz klassisch.
Und wir stellen dich trotzdem jetzt nochmal ein. Wir glauben nicht, dass diese Folgen, die auch die Überschrift Luther Livre und Andikonda haben und so von Leuten gehört werden, die dich wahrscheinlich nicht kennen. Aber wir stellen dich trotzdem einmal vor oder stell du dich selber einmal vor. Du hast auch sowas mit Grappling in Köln. Vielleicht kannst du es einmal kurz sagen, wo ihr seid, wie ihr heißt.
Ja, genau. Also ich hab ein Gym in Köln. In Niel ist das, oben im Norden. Und ich unterrichte da Luther Livre und wir sind so eine reine Bodenkampfbude tatsächlich. Wir haben so ein bisschen den Fokus auch auf MMA, gerade weil ich jetzt den Dennis Ilbay so ein bisschen unterstütze, so in der Ecke vom Octagon. Und ansonsten bin ich aber eigentlich eher so im Breitensport zu Hause und habe viele Veteranen bei mir auf der Matte, immer relativ hohes Black Belt Kontingent tatsächlich, aber alle so ein bisschen in die Jahre gekommen. So die Wettkampfambitionen sind bei den Jungen so mehr verortet. Und ja, da geben wir uns Mühe, dass die das auch gut hinkriegen und fleißig lernen. Und ja, so sieht's hier aus.
Unterrichtest du auch Jiu-Jitsu? Oder ist dir das scheißegal? Oder unterrichtest du Grappling oder ausdrücklich Luther Livre?
Mein Lehrer hat immer gesagt, it's all the same. It's all the same. Und was er damit sagen wollte, habe ich eigentlich erst viel später verstanden, als ich 99 das erste Mal nach Rio gefahren bin, als er dann uns dachte, er muss uns mal erklären, irgendwie, dass es da so eine Rivalität gibt zwischen Jiu-Jitsu und Luther Livre, was wir eigentlich machen. Und bis zu dem Zeitpunkt dachte ich eigentlich, wir machen dieses Jiu-Jitsu. weil er hat nicht so viel geredet. Wir haben also erst mal 4 Jahre trainiert und dann erfahren, was wir da machen. So ungefähr. Und war dann so, dass, okay, wir machen Luther Livre. Gut, dann definieren wir uns auch so, wir machen Luther Livre. Und da ist der Kimura noch ein Amerikaner gewesen, ganz lange. Und jetzt muss man Kimura sagen, damit einen überhaupt jemand versteht, wenn man Amerikaner meint. Und sowas. Also die Begrifflichkeiten sind ein bisschen anders als im Jiu-Jitsu. Der Leitgedanke von dem Luther Livre, wie ich es kennengelernt habe, ist ein bisschen anders als der Leitgedanke jetzt vielleicht von einem sportlichen Jiu-Jitsu, was sich versucht, so an dieses ganze... oder wo halt versucht wird, dem Regelwerk so zu entsprechen, um halt Kämpfe zu gewinnen. Das ist nun mal so ein bisschen anderer Fokus, glaube ich. Aber ansonsten ist das mehr oder weniger das Gleiche. Und das Coole ist, dass man auf diesen ganzen Events irgendwie gegen Leute antritt aus verschiedenen Stilen, die irgendwie trotzdem den gleichen Fokus haben. Das ist irgendwie nett.
Du hast bei deiner Vorstellung ja noch eine Sache weggelassen, die ja nicht ganz unwesentlich ist. Du bist ja nicht nur der Kopf von der Sportschule Köln, von deinem Gym, sondern du bist ja auch der Kopf der Ello. Ich weiß nicht, gibt's Illo auch noch? Das habe ich nie so ganz verstanden.
Ja,
aber du warst auf jeden Fall von einer der Ersten.
Genau, ich habe damals gedacht, ich muss irgendwie so ein, ich habe Bock gehabt auf so ein Netzwerk. Ich habe Bock gehabt auf mehr Leute, die das machen als nur ich in der Schule und habe damals gedacht, irgendwie, komm, wir machen alle mit den Leuten zusammen, die jetzt sowieso sich dann auf verschiedene Gyms verteilt haben. Wir machen was zusammen. Da musste ich auch lernen, da kommen wir bestimmt auch gleich noch zu, dass das in der ersten Generation nicht direkt funktioniert hat und dementsprechend habe ich dann andere Schergen um mich gesammelt, die halt auch Bock hatten auf diese Art von Zusammenarbeit und bilde Lehrer aus im Luther Livre und das Ganze unter der Flagge der European Luther Livre Organization und irgendwann, kam Daniel mit der internationalen Geschichte nicht so in den Quark, wie es jetzt dafür gepasst hätte. Ich musste die Amis und die Kuwaitis aber irgendwie mit einbauen. Und deswegen habe ich gesagt, na gut, dann machen wir das ganze Ding auch noch zur International Luther Livre Organization. Und irgendwann haben wir es auf Andikonda Luther Livre reduziert, weil dieses ganze Organization-Ding irgendwie so,
Aber es ist im Prinzip eine Affiliation, wenn man so will. Ne? Also das, was man, was im Jiu-Jitsu ja so ein bisschen verbreiteter ist, war es im Prinzip früh dabei, sowas wie so eine Affiliation aufzumachen, wo auch, wie du gerade gesagt hast, so Fort-, Aus- und Weiterbildung so ein bisschen drin geregelt ist und drunter gedeckelt ist. Ne? Das ist genau, so für die, die jetzt noch nie von der Ello gehört haben, so kann man sich grob vorstellen.
Genau, also es ging, also ich ging einfach darum. Ja, sag du.
Ich habe da direkt Assoziation EWTO natürlich, ne? ELLO, EWTO.
Wing European, ne? Das
European. Ja, Wing Chun Organization. Irgendwie klingt das für mich, ist das so ähnlich. Ich meine das gar nicht negativ oder positiv oder wertend. Das ist einfach nur, ich habe das so
sofort deswegen, im Kopf. Weil wir berühmt sind für unsere Kettenjokes.
Ja, genau.
Heiko kann aber auch Buchstaben nur ganz schwer auseinanderhalten.
Ja, ja.
Lass uns
vor allem sehr, sehr kleine.
Vier Buchstaben, die alle mit E anfangen, oder ist das natürlich schwierig in der Kette. Aber ich habe also tatsächlich so, die Grundidee war halt, irgendwas zu machen, womit man halt, also damals, ne, das war ja, da war ja, wir haben ja irgendwie 98, glaube ich, angefangen, auf Turniere zu fahren. Da haben wir haben seit 95 trainiert. Und als wir anfingen, auf Turniere zu fahren, da haben wir andere Leute kennengelernt, die auch gegrappelt haben. So, und da haben wir erstmal gelernt, wie geil das ist, dass wir irgendwie schon seit 4 Jahren oder seit 3 Jahren jemanden haben, der Black Belt ist irgendwie und uns regelmäßig unterrichtet. Das hatte ja zu dem Zeitpunkt keiner hier. Also das war ja so wirklich so ein absolutes Novum. Und dann das überhaupt zu haben und das schätzen zu lernen, das ging halt los, als wir so 98 auf die ersten Turniere nach Holland gefahren sind, wo es dann auch tatsächlich Grappling gab, so in der Form, oder Submission Wrestling, wie hieß es damals irgendwie, wo man sich halt getroffen hat und halt gesagt hat, so jetzt komm, jetzt vergleichen wir uns mal und gucken, wer ist heute besser und wer zwingt den anderen zur Aufgabe.
Du hast es ja gerade schon angesprochen, vielleicht schaffen wir das erstmal aus dem Weg, damit wir uns dann über das andere Inhaltliche unterhalten können. Wir haben ja jetzt, also wir haben schon mal mit dem Gibbon Dieter ja gesprochen über die Geschichte des Grappling hier bei uns in NRW und wir haben natürlich jetzt auch, ist jetzt noch nicht veröffentlicht, damit du nicht schon alles hören konntest und sagen konntest, ist ja alles Bullshit, was der erzählt, sondern wir haben mit dem Armin Eslami ja auch schon gesprochen und da gibt's ja so ein paar, ja ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, vielleicht so ein paar Unterschiede in der Art, wie die Geschichte des Luther Livre in Deutschland erzählt wird.
Wahrnehmung.
Genau, und es gibt da vor allem zwei Punkte. Und das eine ist so ein bisschen der zeitliche Ablauf. Wer wann wie angefangen hat mit dem Grappling, finde ich jetzt gar nicht so interessant, weil ob du jetzt vor ihm angefangen hast oder er nach dir oder so, ist ja jetzt nicht so wichtig. Aber es würde uns natürlich mal interessieren, wie du da diesen zeitlichen Ablauf siehst, wer so von Daniel die ersten Schüler waren und wann du jetzt dazugekommen bist oder er oder wie auch immer. Das wäre die eine Sache und danach reden wir natürlich nochmal über den Namen Luther Livre an sich. Aber nur einmal, um das aus den Füßen zu haben. Wie hast du das wahrgenommen? Ich meine, es klingt jetzt so, er hat angefangen, aber bist du, sagen wir mal, in eine bestehende Trainingsgruppe dazugekommen oder hast du das schon längst gemacht und ihr habt euch zusammengeschlossen oder wie war das aus deiner Wahrnehmung damals? Wer war unter Daniel der erste Grappler in Deutschland?
Also das ist eine coole Frage. Wir hatten eine Truppe, das war so eine Truppe von Haudegen, die hat an der Sporthochschule zusammen trainiert. Und damals haben wir alle Wing Chun gemacht, weil wir dachten, Wing Chun, das ist das Ding. Wir haben alle hier vom Zweikampf gelesen, vom Kernspecht und dachten so, jetzt haben wir es raus. So geht Zweikampf. So, und nichts anderes geht mehr. Wir haben die Wahrheit. Jetzt, wir wissen es. So, und wir brauchen andere Schergen. Wir müssen uns messen und kloppen und so. Und dann kamen unterschiedliche Einflüsse dazu. Der eine hatte noch Arnis Hintergründe irgendwie über Dieter Knüttel. Der nächste hatte irgendwelche Shaolin-Einflüsse noch dabei und sich mit Kung-Fu beschäftigt. Und Es gab damals sogar so Aufführungen in der, wie hieß die, Filmdose oder sowas, glaube ich. Da hat dann der Richard, der hat damals da Filme aufgelegt, der hat so Kung-Fu-B-Movies irgendwie da nach 12 Uhr gezeigt und dann kam man da zusammen.
Ich fand, der Name hat erst so ein bisschen nach Pornokino geklungen.
Ja, das war so, also die Filme hatten einen ähnlichen Style tatsächlich. Also das war so Bruce Lee und die Supermänner und Bruce Lee war mit I geschrieben.
Und es wurde viel gestöhnt.
Das gab es auch noch vor ein paar Jahren.
Also es wurde viel gestöhnt und geschrien, auch ähnlich.
Ja, es war auf jeden Fall die Szene, in der wir uns da bewegt haben. So gerade angefangen zu studieren. Ich habe im Wintersemester 94, 95 habe ich angefangen zu studieren. Und dann haben wir die ganzen Schergen, man hat sich dann halt getroffen. Ne? Es gab eine Wing Chun AG und darüber kamen die Connections dann. Und dann ist man beim Sifu Yi trainieren gegangen in Köln. Und wie gesagt, da war man noch so, Wing Chun ist das Ding. Und dann kam es dazu, dass einer aus der Gruppe, der Dirk und der Ramin, die waren zusammen, der Ramin ist der Bruder vom Armin, Und ich weiß jetzt nicht, ob die zusammen irgendwo waren. Die haben auf jeden Fall den Daniel kennengelernt auf so einer Demo für Capoeira oder irgendwas auch immer. Die waren okay, auf jeden Fall
die
da.
Die Geschichte deckt sich bis hierhin. Ja. Das kann man schon mal verraten. Bis hierhin ist die Geschichte deckend vielleicht. Die Namen Dirk und Rami kennen wir schon.
Ich habe auch keinen Anspruch, das für mich zu verpachten. Ich habe nur in der Vergangenheit immer, wenn ich dazu gefragt werde, dann spreche ich natürlich aus meiner Perspektive und muss jetzt nicht irgendwie alle Namen namentlich erwähnen, aber wir können das natürlich machen.
Nein, bloß nicht, haben wir schon zweimal.
Waren so sechs, sieben Leute, so, die halt alle in erster Linie Sportschule-Hintergrund hatten oder deutsche Sporthochschule-Hintergrund hatten. Und also Dirk und Ramin haben dann gesagt, haben den Daniel kennengelernt, haben gesagt, hier, die Capoeira-Jungs haben gesagt, ja, der, mit dem müsst ihr mal trainieren, hier, ihr habt doch Bock auf sowas da, der macht das, so. Und wir hatten damals, haben wir auf VHS-Kassetten, haben wir UFC geguckt, das war das Neueste, da gab's ja dann auch diese Challenges mit irgendwie dem Wing Chun-Vertreter gegen die Gracies und keine Ahnung was, da gab's ja riesen Bambule, damals in der ganzen Kampfkunst-Welt, gab es dann in den Magazinen und so einen Aufschrei. Da gab es ja noch nicht so YouTube und Internet und so ein Kram. Und naja, auf jeden Fall haben wir dann in der Kombo angefangen, mit Daniel zu trainieren. Das heißt, die haben den angeschleppt, haben gesagt, hier, wir haben da jemanden, der kann uns was zeigen. Und ich kam ursprünglich aus dem Judo. Also ich habe mit 9 Jahren angefangen, Judo zu machen und habe das durchgezogen, bis ich an der Sporthochschule war. Und war da im Bundesleistungszentrum und so, da ist man ja Dummy, ne? Also da wird man dann, auch wenn man dachte, man kann Judo, wird man dann so hin und her gepfeffert irgendwie. Und das war so ziemlich ernüchternd. Aber auf jeden Fall so war das für mich so ein bisschen was wie nach Hause kommen. Ich habe was gesucht, was realistisch ist, was richtig gut funktioniert, so irgendwie auch so, ne, in Anführungszeichen auf der Straße draußen, so im realen Zweikampf, im Duellkampf. Und deswegen halt auch diese Tendenzen zum Wing Chun. Und dann habe ich halt dieses Luda Livre kennengelernt und das war für mich halt sowas wie nach Hause kommen. Das war mit Anpacken und das war mit Hebeln und Würgen. Oh, super, ne? Das war so, yes, genau das wollte ich machen. Und keine, sag ich mal, Einschränkungen. So, du kannst frei machen, was du wolltest. Also wenn du kreativ gedacht hast, so, oh, jetzt hebel ich mal so ein Bein, so, dann konntest du das machen. Oder einfach mal am Kopf ziehen, ist okay. So, ne? Also da hat dann keiner gesagt, nee, das ist nicht erlaubt. So.
Ja, ja.
So, und das war
das halt Witz, geil. Das ist dasselbe Gefühl. Ich erinnere mich dann auch dunkel daran, dass ich damals auch tatsächlich hatte. Ich habe auch als Kind mit Judo angefangen, ein bisschen durch die Kampfsportarten getitscht. Und nach dem allerersten Mal Grappling, als ich dann auch gemerkt habe, dass da sehr wenig von funktioniert, was ich mir so vorgestellt habe, habe ich aber auch das Gefühl gehabt, geil. Ich wusste es nicht, aber genau das habe ich gesucht. Also es ist lustig, das ist ein sehr, sehr ähnliches Startgefühl. So.
Ja, bei mir genauso. Dieses, ich habe ja jahrelang Taekwondo und Kickboxen gemacht und habe ich schon mal erzählt, beim Sandsack immer so Infight am Sandsack gemacht, weißt du? Ich wollte immer diesen Sandsack, dass der mich auch berührt, weil ich diesen Infight so geil fand. Und dann war ich auch das erste Mal im Grappling und dachte, alles klar, du hast es gefunden. Aber jetzt brauchst du
einen Sandsack, der dich greift.
Genau, der muss auch noch Arme haben. Bis dahin, alles super, das wollten wir nur einmal aus dem Weg haben. Jetzt kommt der eigentliche Punkt, wo es wahrscheinlich so ein bisschen die Streitigkeiten, wie Armin sagte, dass eventuell da Streitigkeiten entstanden sind. Es soll einen Brief gegeben haben an Armin und 2, 3 andere Leute, der so viel sagte wie: Nachdem Armin wohl in Düsseldorf trainiert hat und ihr schon in Köln, und in diesem Brief stand so nach Motto drin, ihr dürft jetzt nicht mehr den Namen Luther Livre benutzen, der gehört mir. Und wenn ihr den benutzen wollt, müsst ihr mir Geld bezahlen für eure Schüler beziehungsweise die Mitgliedschaft in der Ello. Und daraufhin wäre das Ganze so auseinandergegangen. Armin hat gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich trainiere jetzt alleine weiter. Das ist mir egal, was du machst. Ich nenne das Luther Livre. Und über einen Anwalt hätte er herausgefunden, dass auch der Brief, sagen wir mal, haltlos ist sozusagen. Gab es diesen Brief? Also hast du versucht, sagen wir mal, dir den Namen Luther Livre zu sichern? Oder ist das...
Ich nochmal ganz kurz, ne? Ich war ja so ein bisschen Vorreiter der Zeit, ne? Also ich war das, was man jetzt wieder findet bei den Globetrotters, ne? So, da bin ich immer ein bisschen neidisch. Ich wollte der Surfer sein, so. Jetzt sind die Surfer, die hier von Couch zu Couch surfen und überall irgendwie so cool sind, weißt du? Und das hat mir damals schon vorgeschwebt. Ich wollte dieses Netzwerk, ich wollte das alle zusammen machen und so. Und dementsprechend bin ich damals auch, 2001 war das, da näherte sich mein Studium so dem Ende. Und ich habe gedacht, boah, geil, was machst du denn jetzt? Jetzt bist du Diplom-Sportwissenschaftler. Jetzt hast du gerade 2 Wochen Praktikum in einer Therapie- und hier Reha-Klinik gemacht.
Geil.
In Eifel, Höhenklinik. Ja, richtig geil. Ey, da war ich um 6 Uhr morgens, fing das da an. Das war so früh, also habe ich direkt für mich nach den 2 Wochen abgehakt. So richtig arbeiten hast du keinen Bock drauf.
Das kennt man als Sportler.
Klassische, auch nicht, ne? Ich bin ja auch Diplom-Sportwissenschaftler. Ich kann nicht nachvollziehen.
Ich wollte nie eine Kampfsportschule machen, tatsächlich. Das war nie mein Fokus, so, ne? Aber das hat meinen Horizont tatsächlich ein bisschen erweitert. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht doch gar keine schlechte Idee. Abends Training machst du sowieso gerne. Bring doch anderen was bei, dann zieh das so durch. Und dann hatte ich die Möglichkeit halt wir hatten damals eine Gruppe. Halt, wie gesagt, ne, diese Startgruppe, da sind dann auch dann 98, glaube ich, war das, kamen die Düsseldorfer dazu. Der Armin hat ganz früh auch schon angefangen, den Daniel immer irgendwie auch zum Training nach Köln mitzunehmen, weil er ursprünglich aus Düsseldorf kam. Wir sind von Köln nach Düsseldorf gefahren. Alter, seid ihr mal, also das ist ja eine Zeit, da gab es ja noch keine Navis und so, ne? Da hatte man sowas nicht. Da kostete ein Navi scheiße 3000 Mark. So. Und da haben wir mit einem Kölner Kennzeichen in Düsseldorf abends versucht, jemanden nach dem Weg zu fragen. Der ist cool ums Auto rumgegangen, hat das Kennzeichen angeguckt und ist einfach gegangen.
Auf jeden Fall. Da war die Fehde noch real. Nur als Mythos.
Und dementsprechend haben wir dann halt so zusammen da in Düsseldorf halt auch trainiert. Und dann sind halt die Jungs, die natürlich da vor Ort waren, die haben sich dann natürlich da gefunden und haben damals im Pink Gym dann unten da trainiert. Während wir dann in Köln unsere Gruppen hatten und dann am Anfang immer noch hin und her gefahren sind und so weiter. Dann hatte ich, wie gesagt, 2001, ein paar Jahre später, als Daniel ist dann irgendwann nach Rio gegangen und ich hatte die Möglichkeit, in Kerpen meine eigene Bude aufzumachen. Da hatte ich günstig einen Raum bekommen, irgendwie, wo ich Matten reingeworfen habe, die ich eh bei mir auf dem Dachboden liegen hatte damals. Als Sportstudentin hatte so einen Dachboden, immer jemanden da gehabt zum Trainieren. Und dann haben wir da angefangen quasi zu trainieren. Und ich habe da Training gegeben. Jetzt war Kerpen echt weit draußen. So, also ich habe ja schon kennengelernt, dass jetzt selbst Nil irgendwie für so Kölner irgendwie so eine Weltreise zu sein scheint. Ja, obwohl es auf der richtigen Rheinseite ist. Aber es ist offensichtlich zu weit. Es
ist schon weit.
Zu weit weg vom Schuss. Und auf jeden Fall fingen wir an zu trainieren und ich habe dann damals den Jungs gesagt, so hier, ey, ich habe eine Idee. So, mein Studium neigt sich dem Ende zu, ich würde gerne was machen, so irgendwie so netzwerkmäßig. Und was haltet ihr davon? Ihr seid doch in Düsseldorf mit der Truppe. Da macht ihr doch regelmäßig Training. Der Mike ist in Köln, hat den damaligen Standort übernommen und macht da regelmäßig Training. Ich habe die Möglichkeit, in Kerpen zu sein und regelmäßig Training zu machen. Wie können wir das hinkriegen, dass wir vielleicht noch ein paar irgendwie von den alten Schergen dazu bringen, dass die auch Training geben und dass wir dann sowas zusammen machen. Und dann kam aber so relativ schnell raus, dass das eigentlich so nur meine Idee war und die Idee jetzt von den Düsseldorfern zum Beispiel nicht getragen wurde. Ne? Also die haben gesagt so, nee, irgendwie, also das war damals noch so, die wollten mehr so diesen Keller-Spirit, wir lernen hier Luther Livre für unsere Jungs und wir fahren damit auf Turniere und reißen da allen den Hintern auf. Das war so deren Idee. Habe ich auch verstanden, habe ich gesagt, okay, schade, dass ihr nicht mitmachen wollt, alles gut. So, und dann gab es halt diese Sache mit dem Verband und ich habe halt gesagt, ey, aber weißt du, bei diesen ganzen Wing Chun-Verbänden und so, da kennt man das, da hat der eine einen Verband, der andere einen Verband, so, das wäre voll blöd, wenn wir jetzt anfangen, irgendwie uns hier irgendwie gegenseitig zu behaken, ist das okay für euch, wenn nur ich den Verband mache? So, ne? Und da hatten wir so eine Absprache. Ne? So, weil der Armin dann noch gefragt hat, ja, aber du hast ja mit Markenrecht und so weiter, du hast dir doch was schützen lassen. Können wir das dann nicht mehr Luther Livre nennen? Und da habe ich gesagt, hör mal, Quatsch, Blödsinn. Ihr seid genauso Jungs von Daniel. Klar, das ist Luther Livre. Das macht ihr auch und alles ist gut. So, nur diese Sache mit dem Verband halt. Das wär mir halt wichtig. Ja, und dann gab es halt irgendwann diesen Zusammenschluss irgendwie mit den Frechener Jungs und dann haben die damals im Internet geschrieben, jetzt machen wir doch einen Verband und wir machen auch Lehrerausbildung und sowas. Und dann habe ich gedacht, so, oh ey, scheiße.
Die Düsseldorfer jetzt meinst du, die?
Genau, Armins Gruppe halt, ne? Die haben halt gesagt, so jetzt wollen wir doch irgendwie einen Verband machen oder sowas. Und anstatt sich einfach entspannt zurückzulehnen, weißt du, und dann zu sagen, so ja gut, macht mal. Also ich habe schon bei mir gemerkt, wie viel Arbeit das ist und wie viel Glück man haben muss mit Connections von Leuten, die einem wieder irgendwie zuarbeiten, die einen mögen und einfach deswegen irgendwie man es schafft, irgendwie tatsächlich eine Verbreitung zu bekommen. Dass das gar nicht so einfach ist und einfach mal zu gucken. Und selbst wenn man es von der anderen Seite aus hinkriegt, dann hat man es auch verdient, so dass man das halt auch macht. So, und dann habe ich das halt so erzählt irgendwie im Freundeskreis und dann sagte einer, oh, mein Papa kann da was schreiben, du hast doch da dieses mit dem Markenrecht und so gemacht und so. Und in diesem Markenrecht habe ich halt das Schlangenlogo, das habe ich halt schützen lassen mit dem Namen Luther Livre zusammen. Und ja, das ist, also, ne, wir waren alle jung, wir waren alle klein. Ich, wenn ich es rückgängig machen würde, ich könnte es rückgängig, ich würde sofort rückgängig machen. Es tut mir total leid, Armin, wenn du das hörst, ich entschuldige mich nochmal für damals. Es tut mir total leid, dass dieser Brief existiert ist. Ich habe da gelernt, was Briefe von Anwälten tatsächlich bewirken können und bin überhaupt nicht stolz darauf. Also das tut mir wirklich, also sorry, wirklich damals sorry. Und ich weiß, dass das eine Hass-Eskapade irgendwie nach sich gezogen hat. Über 3 Generationen, da haben Leute, die kannten mich gar nicht, die haben mich trotzdem gehasst. Und also es ist ja ein riesen Fiasko gewesen.
Also,
letztendlich tatsächlich, es hieß mal irgendwie, der hat uns verklagt. Nee, habe ich nicht. Es war ein Unterlassungsschreiben, dummerweise von einem Anwalt, dummerweise irgendwie, wie gesagt, tut mir total leid.
Wir hätten es, glaube ich, gar nicht erwartet, aber es ist tatsächlich, die Geschichten decken sich.
Ja.
Ist auch so, dass wenn wir mit Aufnehmen quasi fertig sind, wird irgendwann bald die Folge mit dem Armin, die wir schon aufgenommen haben, kommen. Ihr seid beide, glaube ich, heute in eurer dann doch irgendwie milde, die Jahre später seid ihr beide auf jeden Fall sehr, sehr versöhnlich. Und auch, ich glaube auch bei Armin war es jetzt, der ist nicht mehr immer akut hochgekocht, wenn dein Name kam.
Ich würde es mir so wünschen. Ich habe den Armin wirklich gern. Also ich finde, der ist wirklich immer geradeaus gewesen. Der hat mich zwar gehasst bis aufs Blut, ja, aber das hat er mir auch ins Gesicht gesagt. Also der hat das nicht nur hinter meinem Rücken gesagt, sondern der ist geradeaus und hat das immer nach vorne raus. Und also wirklich, also
so wie du und ich, Sven.
Ja, genau.
So wie ich dich da auch hasse. Ne? Oh, ganz offen.
Bitte?
So wie Sven wie Heiko und Sven offen. Ist. Eigentlich beschreibst du Heiko und Sven gerade. Heiko kann halt nicht schreiben, sonst hätte er auch schon längst was geschrieben.
Dass der hinter meinem Rücken auch schlecht über mich redet, habe ich auch schon gehört. Ne?
Ja, also, gut.
So ist ja nicht.
Wir sind ja Grappler. Ja, wir sind ja Grappler, Andi. Was hast du erwartet?
Und vorne seid ihr immer so nett hier. Auf meiner Open Mat seid ihr immer so nett. Und dann höre ich so schlimme Geschichten, was ihr über mich erzählt, wo ich denke,
also ich kann dir ehrlich sagen, weißt du,
immer nett,
sag ich dann immer. Nee, ja, weißt du, was ich zu jedem sage? Ich sage, der hat mir noch nie was getan. Er ist immer super nett zu mir, super freundlich. Wenn ich bei dem bin, ich fühle mich immer willkommen. Natürlich kenne ich Geschichten, die ich gehört habe. Und mehr sag ich nicht. Ich kann gar nichts Schlechtes über dich sagen.
Geschichten aus Düsseldorf, schätze ich mal.
Nicht mal so viel, obwohl ich da ja gewohnt habe. So,
und ich, das würde mich aber jetzt mal interessieren. Lass mal da kurz weitermachen. Wir zwei zum Beispiel haben uns ja jetzt auch das gleiche wie mit Armin das erste Mal jetzt hier gesehen. Wir haben uns noch nie gesehen. Ich war noch nie bei dir. Du warst noch nie bei uns. Ich kenne dich ja auch nur aus Geschichten. Natürlich
ich habe gehört, du machst super Beinhebel.
Danke sehr.
Siehst du, dein Ruf eilt dir voraus.
Ich habe bei Mike angefangen.
Weißt du mehr als wir? Echt, Nelson.
Also kannst du dir auch vorstellen, wie da eher so die Gefühlslage war. Aber sag doch mal eben, kannst du uns sagen oder gibt es was Konkretes, was du sagst, was wir über dich erzählen? Also gibt es da was, weil du jetzt gerade so sagtest, du hast gehört, wir reden schlecht über dich?
Nee, ich habe damals den Podcast gehört, hier, wo er den Stefan da hatte, den Dieter.
Ja, ja.
Da hatte ich gerade irgend so einen Post rausgehauen zur Triangel,
der
stolz war. Der wurde von euch so gebasht. Und da habe ich gedacht, boah.
Sehr gut, aber gut, das ist eigentlich die perfekte Überleitung dazu, wie es jetzt weitergehen sollte, weil ich hätte dich sonst auch nochmal auf diesen Triangle-Post angesprochen, weil das ja, glaube ich, auch, wie du sagtest, in dem Podcast substanziell war. Aber du hattest ja jetzt gerade schon angefangen, so ein bisschen zu erklären, warum du jetzt nicht so diese modernen Entwicklungen, Berimbolo und Co., sage ich jetzt einfach mal als stellvertretend für moderne Entwicklung, mitgehst, weil du sagst, das wird teilweise nur gemacht, wenn ich dich richtig verstanden habe, um irgendwelchen Regeln zu entsprechen und ist nicht so sehr mehr dieser Dominanzgedanke. Du sagtest, Luther Livre hat ein bisschen anderen Spirit als das, ich nenne es jetzt mal moderne BJJ. Kannst du das nochmal einmal kurz zusammenfassen?
Das ist tatsächlich mein Luther Livre, ne? Also Luther Livre ist ja auch so, also genau wie BJJ. Eigentlich steht Luther Livre drauf, es steht BJJ drauf, aber das, was den Stempel ausmacht, das macht ja immer der Trainer aus. So, ne? Also ich sag mal, du hast im BJJ trotzdem auch so Linien, wo du sagst, ach, die sind sehr SV-relevant irgendwie orientiert und du hast Leute, die arbeiten fast nur No-Gi, dann hast du Leute, die arbeiten nur Gi, dann gibt es welche, die konzentrieren sich voll auf das Reglement ADCC, dann gibt es welche, die konzentrieren sich auf IBJJF, ich sag mal IBJF.
Ja.
Aber das ist so vom ich habe schon mal über so eine Serie nachgedacht, dass ich mal so die IBJF-Regeln aus meiner Richtung irgendwie interpretiere und den Leuten so nahe bringe aus dem Luther Livre, zum Beispiel über Raping the Knee oder so.
Hoffentlich nicht wirklich.
Ja. Also nicht aber, wirklich ready. Also es ist tatsächlich so, also jetzt nochmal so ein bisschen zurück zu dem Inhaltlichen. Ich habe tatsächlich beim Luther Livre bei mir den Stempel so drauf, dass ich sage so, ja, ich möchte gerne, dass das so unter realen Duellkampfbedingungen funktioniert, wo man sagt so, okay, man macht jetzt diese ganz unmoralischen Sachen, macht man nicht, ne, so in die Augen stechen, irgendwie in die Eier beißen oder sowas, das ist raus, aber wir kämpfen trotzdem so, wer ist hier heute der Bessere, wer gewinnt das Ding. Und wir lassen halt beim Grappling-intensiven Luther Livre Esportiva, lassen wir halt das Hauen und das Treten weg, haben aber immer den Fokus darauf, was wäre, wenn, so, ne, und das ist so das Oberding. Und beim BJJ ist eigentlich, also ich habe da tatsächlich gar nichts gegen, so, das ist auch diese ganze New School Richtung, da wird mir immer so unterstellt, ja, du bist so Old School, dein Luther Livre ist mehr, wenn BJJ wie Sex ist, dann ist Luther Livre wie Vergewaltigung. Ja. Das war so, ja, stand mal im Raum. Ne? Dann habe ich gedacht irgendwie, ja, aber das ist ja eigentlich...
Also ja, stimmt schon, ja aber.
Heißen, dass, Sven, was sagst BJJ du dazu?
Aber das würde ja dann heißen, dass BJJ nur funktioniert, weil es beide wollen. Das finde ich jetzt fürs Kämpfen tatsächlich in der Relevanz irgendwie, ja, so pro Luther Livre. Aber egal. So, vom Ding her ist es so, ich gucke mir aber die neuen Sachen an. Also ich habe die Sachen, die Einflüsse, da sind ja viele geile Sachen auch entstanden. Also wenn man jetzt so zurückguckt und guckt, was Hanso da mit Danaher aus New York, was da kam, irgendwie dieses Weiterentwickeln von diesen ganzen Beinhebeldimensionen, wie man es im Luther Livre schon jahrelang kannte. Ja, aber dass man dann hingeht und sagt, okay, ey, guck mal, aber so hast du ne, dann auch das Rausdrehen verhindert und da nochmal einen besseren Lock und so weiter. Das ist halt geil. Ne?
Und das ist, glaube ich, der Punkt.
Und diese Effizienz, also wenn diese Sachen die Kategorie von Effizienz auch erfüllen, dann nehme ich die auch super gerne in mein Game mit auf und dann habe ich die auch super gerne so im Training unterrichte die, gebe die weiter, dann passt das in mein Denken. So, ne? Aber manche Sachen sind halt so an das sportliche Reglement angepasst, ja, dass man zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, wenn die Guard passiert wird, dass man dann turtelt. So, weil derjenige, der passiert wird, turtelt, um die Guard Retention zu holen, damit der andere die Punkte für den Guard Pass nicht kriegt. Dann ist immer so, dann denke ich ja, okay, aber da geht ein Fenster auf, da drehst du jemandem eigentlich den Rücken zu und das willst du eigentlich, wenn, sag ich mal, keine Regeln irgendwie gelten, eigentlich nicht machen. Das verstößt bei mir gegen so ein Kampfprinzip. Jetzt kann man sagen, ja gut, aber wenn der andere auch entsprechend gut ist und so weiter. Ich habe gesehen, Andi, du hast dich getörtelt. Da hast du auch selber getörtelt. Stimmt, mache ich. Ich habe auch schon mit dem Can-Opener irgendwie tatsächlich irgendwie mich aus einer Guard befreit in einem Kampf, obwohl ich immer wettere gegen den Can-Opener und sage, nein, mach das nicht. So, der greift zu hoch. Das ist nicht gut. So, ne? Also das eine ist...
Also abgesehen davon, dass wir uns über den Turtle-Punkt streiten können, aber dann ist ja, wenn wir das so als Beispiel, oder ne, ich glaube, es ist klar geworden, was du meinst, dann zumindest nimmst du dann ja auf jeden Fall ein Stück weit in Kauf, dass wenn du sagst, ja okay, das ist zwar vielleicht unter, ich sag mal, reiner Wettkampftaktik, unter einem Reglement, dass es nun mal gibt und das so funktioniert, ist das dann vielleicht ein smarter Move, das zu machen, das passt mir aber nicht ins Konzept. Du nimmst dann ja zumindest in Kauf, dass du deinen Ansatz über, ich sag mal, die Optimisierung für Wettkampf stellst, auch für jemanden, der beispielsweise bei dir lernt. Also wenn jemand zu dir kommt und sagt, ey, ich habe Wettkampf ist, interessiert mich.
Ja, das ist tatsächlich so. Also ich habe tatsächlich auch ich habe ganz viel Glück, dass Leute bei mir Black Belt sind, die Sachen tatsächlich auch für mich filtern und für mich so ein bisschen aufbereiten. Ne? Also ich habe hier der Dennis Schindler zum Beispiel ist
Paul wahrscheinlich auch,
jetzt,
ne?
So. Ja, genau, Paul Urbanik, ne? Auch Stefan Larisch kam jetzt mit so Legride-Geschichten und so weiter. Also es ist so, ich bin mega stolz auf diese Jungs, weil die haben mein Denken quasi komplett adoptiert. Die kennen das, was ich darüber denke, gucken aber über den Tellerrand, gucken weiter und sagen, nee, ich möchte das aber auch können und ich möchte das auch können und fuchsen sich da richtig rein. Und die gehen dann wieder hin und sagen dann, ey Andi, das könnte für dich interessant sein, guck mal hier, da und da, so und so ist der Ansatz. Und ich denke, ich verstehe nicht, warum denn Turteln und so und so. Und dann erklären die mir das. Ne? So. Und dann ist natürlich für mich auch so, dass ich sage, ah, okay, dann hat das dafür eine Bewandtnis. Und ist es tatsächlich so, dass wenn ich sage, also wir haben ja jetzt zum Beispiel unser Summercamp im Mai zum Beispiel, da unterrichten die Jungs halt auch. Und dann gebe ich genau diese Themen. Ich sage mal, bitte macht mal irgendwas hier von den Themen. Guard Passing ist halt immer so voll hoch im Kurs gerade, weil da gibt's offensichtlich viel Punkte für die in den meisten Regelwerken. Und dann schicke ich die Leute da auch hin. Ne? Dann sage ich, geht mal bei dem auf ein Seminar, guckt euch das mal an. So, der kann es nochmal einen Ticken besser erklären als ich. So, die Sachen, die ich mit implementiere für unser Game hier, so, ne, die passen damit rein. Aber ich müsste ja mein ganzes Training umstellen. Das heißt, wenn ich die Leute fit machen möchte für einen Wettkampf, dann müsste ich die auf 4-Minuten-Runden rollen lassen und dann neue Partnerwechsel und so weiter. Ich müsste spezielle Aufgaben stellen und so. Und das ist mir fürs abendliche Training eigentlich so, das passt nicht so in meinen Kram. Ich habe Bock drauf, am Ende irgendwie mindestens eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde zu rollen. Und wenn das halt mit einem irgendwie 20 Minuten dauert, dann dauert das halt 20 Minuten. Da hast du halt andere Attribute, die halt dabei rüberkommen. Ne? Du liegst mal unten drunter, kriegst nicht richtig Luft, so, ne, irgendwie, und dann musst du halt ein bisschen leiden. So, und dann kannst du dich nicht ausruhen, dass gleich die Uhr tickt und dann ist es vorbei. So, weißt du, sondern
das ist ja mein Trick. Ich habe die Uhr immer im Blick. Immer im Blick.
Nelson macht auch nie länger als 5,5 Minuten.
Ich wusste gar nicht, dass man die länger stellen kann als fünfmal.
Ich habe ja deswegen dieses Sub-Battle-Regelwerk gemacht, irgendwie, wo ich halt keine Zeitbegrenzung anbiete und man kriegt halt nur seine Punkte durch ganz klare Dominanz in der Mount oder in der Backmount oder durch einen Takedown. So, und das sind die einzigen
Fälle. Tatsächlich. Also ich war ja ein paar Mal bei dir beim Sub-Battle. Ja. Ich meine, mich hat irgendwann genervt, dass man nicht hilucken darf bei dir, aber das war das eine. Weil
ist jetzt anders. Wir haben jetzt Advanced, also ich habe da auch da auf den Stefan Larisch gehört, der hat gesagt, mach doch mal Beginner und Advanced. Und wir haben jetzt bei den Advanced tatsächlich, sind immer Helux
alle. Ach, durchgehend. Ah, okay, ich habe mitbekommen, dass ihr das mal gemacht habt. Ich dachte, ihr hättet das irgendwann wieder revidiert oder so.
Ja, ich hatte mal so eine Expert-Division irgendwie ins Leben gerufen, wo man gesagt hat, ja, da kann man das machen. Das war aber dann nur eine offene Klasse. Das fanden die Leute aber blöd. Und dann habe ich gesagt, okay, dann passe ich mich da an. Dann machen wir das. Also Helux sind erlaubt da in der Advanced-Klasse ab Blaugurt aufwärts.
Okay. Lass uns einmal kurz.
Ist das, wenn du, sonst, also kann man, macht das, weil das ist so der Eindruck, der bei mir steht, wenn man sagt, oder so, was so dein Stil und deinen Ansatz angeht, wäre das richtig zu sagen, deine Idee ist so ein bisschen aus dem, was Lucha Libre, Grappling, was auch immer so anbietet, von richtig aufs Maulhorn draußen über richtig aufs Maulhorn im Ring oder Käfig bis gar nicht aufs Maulhorn und aufeinander rumrollen. Du hast so ein bisschen so einen generalistischen Ansatz. Also sagst du, das ist der Kern der Sache, der für jeden Anlass irgendwie gleichermaßen funktioniert. Und dann, wenn du halt spezialisiert sein willst, musst du eventuell dann von da aus nochmal so ein bisschen weiter gucken. Ist das eine richtige Zusammenfassung?
Ja, genau, das könntest du so sagen. Also ich habe von der Schulungsstruktur habe ich halt Basislehrgänge, wo ich halt einmal die Basistechniken vermittle. Dann gibt es darauf aufbauende Lehrgänge. Und die sind aber immer unter diesem Gesichtspunkt praktisch gestaffelt, dass es für dich funktionieren muss in einer realen Kampfsituation. So, ne? Also das ist immer der Fokus, der so über dem ganzen Lucha Libre so mitschwebt, so was ich mache. Ich habe so ein paar Specials, so Head Arm Control oder Armlock mal so ein bisschen so in die Tiefe von einzelnen Submissions und so weiter. Aber das, was dem Ganzen so oben drüber steht, ist halt immer so, dass erstmal die Basis stimmt. Also dass du wirklich, schwierig, wenn du jetzt den Leuten zum Beispiel extremes Guard Passing, nehmen wir mal das Beispiel, Guard Passing beibringst. So, die haben aber nur ein begrenztes Kontingent an Trainingszeit in der Woche. Und wenn du die halt schnell für ein bestimmtes Regelwerk gut machen willst, dann bleibt halt viel von dieser Basisarbeit wahrscheinlich auf der Strecke. Also ist zumindest meine Erfahrung, so die ich gemacht habe. Und ich finde es immer ganz gut, wenn man sich so aufstellt, dass man sagt, so die Basisarbeit ist getan, weil letztendlich habt ihr ja alle, also ich meine, du hast ja auch damals, ich glaube, beim Rainer, glaube ich, angefangen, richtig?
Beim Tom tatsächlich.
Beim Tom.
Also unter demselben Dach, aber ich habe beim Tom damals
angefangen. Ja, und die kommen ja alle letztendlich so aus meiner Schule. Also ich habe ja damals den Rainer unterrichtet, ich habe den Tom unterrichtet und so weiter. Und die haben ja alle, sag ich mal, dieses Positioning, Handwerk so gelernt und weitergegeben. Das heißt, ich vergesse immer zum Beispiel, ne, wie viel Handwerkszeug ich übers Judo gelernt habe. Ne? Wenn du als Kind ja schon fallen, rollen und so weiter und werfen lernst, ne, dann ist das ja was ganz anderes. Ich gehe jetzt mal davon aus, so, ja, das müsst ihr doch wissen, also muss man doch können. So. Und dann kriege ich tatsächlich besser, von meiner besseren Hälfte ab und zu mal das Feedback so, hey, nee, das ist, weil du das von Kind auf machst, heißt das nicht, dass das jetzt hier jeder kann. Da musst du auch wirklich den Leuten das Stück für Stück beibringen. Und so ist es, glaube ich, da auch, dass man die Basis nicht vergessen darf, dass man das halt als Grundgerüst nimmt und dann sagt so, jetzt guck mal, jetzt spezialisieren wir uns nochmal zusätzlich, entweder in den Bereich MMA oder in den Bereich Wettkampf-Jiu-Jitsu oder was auch immer. Und wenn du Bock hast, ADCC zu kämpfen, musst du nochmal ein bisschen anders gucken, da aufs Regelwerk und so weiter. Dann musst du halt diese ganzen regelwerkspezifischen Sachen, die ja auch so taktische Elemente enthalten, mit dem Training berücksichtigen. Sonst hast du es ja gar nicht im Repertoire.
Um einmal darauf zurückzukommen, du sagtest, du hast ja so den Ruf, dass das so ein bisschen oldschool ist. Und ich komme auch gleich auf den Triangle-Post. Ich will nur einmal kurz eine Sache gestehen.
Stimmt.
Weil du sagtest, wer redet wie über mich? Es gibt natürlich so einen kleinen Running Gag, auch bei uns. Ich glaube, den gibt es auch noch woanders. Du hast ja diese Basisschulung, nennen es jetzt mal T36, das heißt, glaube ich, Technik 36 und sind so die 36, wenn ich das richtig weiß, Grundtechniken des Luther Livre. Und du kannst dir vorstellen, wenn jemand von deinen Jungs zu uns kommt oder zu uns wechselt oder was auch immer, wird dann getappt und sagt, was war das? Dann sagst du natürlich, es war T37, kennst du nicht. So nach dem Motto, weißt du, wenn du bei Andi trainiert hast, dann kennst du diese Technik nicht. So.
Kennst du nur 36 Technik, mehr.
Ja, genau. Lass uns einmal kurz über diesen Mythos T36 reden. Ja, wir fragen natürlich
auch immer ganz gerne, ob die Techniken, die du zeigst, dann auch im Freibad funktionieren.
Ja.
Also das ist auch noch ein anderer Running.
Aber zu eurer Beruhigung, ich hab das Ganze sogar runterreduziert. Es gibt jetzt sogar noch T24.
Okay, aber nur einmal, um es kurz zu sagen, du unterrichtest natürlich nicht nur 36 Techniken, sondern das ist was du zusammengestellt hast, jetzt wie Sven gesagt hat, das sind die Grundtechniken, wenn man die kann, ist man zumindest erstmal fürs normale Leben gerüstet.
Also ich würde euch ja einladen, wenn ihr Bock habt, irgendwie auf so ein T36 mal zu kommen, einfach mal so zum Kennenlernen. So, wenn ihr Lust habt, könnt ihr machen. Ist im März jetzt wieder eins, vom 7. bis zum 10. Ich habe tatsächlich.
Okay. Er ist in Thailand, ja, genau. Okay, ja.
Warum nicht?
Ja, es ist tatsächlich, Technik 36 ist natürlich, also 36 ist eine geile Zahl und es sind tatsächlich, wenn man das sich schön rechnet, sind es 36 Techniken. Das Ganze ist letztendlich ein von mir aufgeschriebener Mindmapping-Weg, kämpfen zu lernen. So, und da sind ganz viele Basistechniken enthalten tatsächlich. Und ich habe immer quasi so, also wenn du dir so Schachbäumchen vorstellst oder so Mindmaps vorstellst, dann hast du halt oben eine Ausgangsposition stehen. Zum Beispiel, ich mache eine Aktion, ja, indem ich nach vorne gehe und den umschließe. Und dann hat der, ne, wenn ich den umfasse, wie zu so einem Bärhack zum Beispiel, dann hat der die Möglichkeit, der macht den Popo nach hinten oder ich habe mit dem Bärhack Erfolg oder ich bin mit dem Kopf an der Seite und gehe auf den Rücken. Das heißt, ich habe drei neue Wege offen und dann, wenn er dann entsprechend so reagiert, dass er zum Beispiel den Popo nach hinten nimmt, dann kann man sagen, okay, jetzt schieße ich rein zu einem Takedown. Und das heißt, ich habe eine Vernetzung auf die gegnerischen Reaktionen. So, das ist das, was sich hinter diesem T36 eigentlich verbirgt. Es gibt 7 Sets und 6 Drills. Und das Faszinierende bei diesen Sets ist halt, wie gesagt, dass sie so positionsübergreifend sind. Und letztendlich, wenn du da diese Sets in dein Repertoire aufnimmst, kannst du jede beliebige Technik immer in dein Mindmapping mit integrieren. Also eigentlich ist es ein Trick, das Gehirn zu überlisten, den Überblick zu bekommen über dieses Gesamtspiel Grappling. So, und das halt unter dem Fokus funktioniert vielleicht auch für die Selbstverteidigung, funktioniert vielleicht auch für MMA und für Grappling. Je nachdem, für welchen Kontext du das für dich fokussierst. So. Und das Coole bei den Drills ist zum Beispiel, dass du Positionsdrills hast, die du als Standard lernst. Das heißt, du lernst in den 4 Tagen eine Drill-Choreografie und eine Set-Choreografie quasi so. Und du kannst das mit nach Hause nehmen. Mein bestes Beispiel sind immer so 2 Schweizer, die ich ganz am Anfang mal im T36 hatte. Die sind zurück in die Schweiz gefahren und haben dann zusammen immer dieses Programm wiederholt. Und wenn du das Programm einmal richtig drauf hast, sind das 10 Minuten. Dann reißt einer das Programm in 10 Minuten runter, der andere 10 Minuten. Und dann sucht man sich einen Ast davon aus und trainiert den gegen gegnerischen Widerstand. Ey, die kamen nach einem Jahr zurück und den konnte ich ein Blaugurt verleihen, weil die grappeln konnten. Das war so faszinierend. Die haben dieses Ding komplett gefressen und komplett gemacht. Und das, finde ich, ist einfach... Also egal wie viel Techniken letztendlich man hat und man braucht, so das Wichtige ist, dieses Mindmapping und diese Fähigkeiten zu entwickeln und das den Leuten so nahe zu bringen. Das ist mein Weg halt. Da kombiniere ich halt dieses sportwissenschaftliche Ding mit meiner Luther Livre Leidenschaft und habe gesagt, guck mal, ich würde es so machen. Also das Wichtigste ist für mich, dass du das kannst. Umklammern den Körper, umklammern die Beine, umklammern den Kopf, ne, so. Und von da aus geht's weiter. Ja.
Ich finde, man bei, ja, definitiv gibt es ja Dinge, die, wo wir ja gerade auch schon gesagt haben, wo wir ja auch unsere Witze drüber machen, ne? Deswegen kamen wir überhaupt aufs T36. Es gibt auf jeden Fall, ich glaube, Dinge an dir, die so zu Kritikpunkten teilweise auch geworden sind, was man aber, glaube ich, so oder so anerkennen muss. Du bist, und das sagen auch tatsächlich Leute, die Probleme mit dir haben oder hatten, ne? So ein Armin zum Beispiel, attestiert, der Typ weiß halt definitiv, was er auf der Matte macht. Wir kommen ja zum Beispiel alle drei auch ursprünglich mal, oder sind zumindest ich dann den Umweg gegangen, und Nelson kommt ursprünglich her, auch von der Matte von Mike. Da gibt's ja auch irgendwie ein Zerwürfnis, oder gab's irgendwann mal eins, aus einem Fall irgendwie auch, glaube ich, aus einem anderen Zusammenhang. Das müssen wir gar nicht groß thematisieren. Aber was allen immer gemein war, ist, der Typ weiß auf jeden Fall, wovon er redet. So, also er ist kein, der erzählt, was das Sportliche angeht, erzählte dir keinen Scheiß. Du warst, glaube ich, das wird irgendwie so ein bisschen klar, du warst, glaube ich, in vielerlei Hinsicht sehr früh dabei, Dinge zu machen, die viel später erst Standard geworden sind. Also dieser Zusammenschluss, jetzt unabhängig davon, dass es da auch unglückliche Schreiben gab oder wie auch immer, ne, aber so dieser Zusammenschluss von Leuten, so ein Netzwerk, auch Systematisierung, das war ja, also dafür, wann ihr das gemacht habt oder wann das alles passiert, das war ja die absolute Steinzeit dieses Sports, zumindest in Deutschland so. Das ist ja heute relativ normal, dass es so Zusammenschlüsse, dass es Affiliations gibt und man irgendwo unter einem so zusammenläuft und die Leute miteinander verbunden sind, die da drunter sind. Ich glaube auch diese Didaktisierung, die du da ansprichst, die du früh gemacht hast, du bist halt Sportwissenschaftler, das war wahrscheinlich damals auch relativ revolutionär, weil man ist halt so mit einzelnen Techniken beworfen worden eigentlich, und die hatten jetzt nicht wirklich unbedingt was miteinander zu tun. Was, glaube ich, auch dafür bei uns dafür sorgt, dass wir da natürlich auch irgendwie mal unsere Witze drüber machen, ist, dass das mittlerweile, glaube ich, normaler ist und das gar nicht mehr so ein krasses Alleinstellungsmerkmal ist. Es gibt mittlerweile, was ja total interessant ist, viel mehr Debatte in dem Sport über, wie lernt man eigentlich, und dieser Ecological Approach, der total beliebt ist, und die Verbindung von Sachen, die Didaktisierung. Und riesengroßer Punkt, aber das fehlte quasi am Anfang so ein bisschen bei den Dingen, die so auch für Zerwürfnisse gesorgt haben. Eine der Sachen, die ich ganz früh irgendwann gehört habe, war, wie gesagt, unabhängig davon, wie gut der Typ auf der Matte ist, da geht's ganz oft um Kohle. So, und der hat das irgendwie so aufgebaut, dass der da Kohle mit verdient. Ich verstehe auch, was Leute damit meinen. Ich verstehe auch den in Anführungsstrichen Kritikpunkt. Das zum Beispiel ist was, wo sich meine Haltung mittlerweile, und ich glaube auch von uns insgesamt, total zu geändert hat. Weil du warst damit einfach der Zeit voraus, mit dieser Idee von, ey, man kann hiermit, das ist halt was, eine ernstzunehmende Tätigkeit. Und da kann man tatsächlich irgendwie, wie bei so einem richtigen Beruf, auch irgendwie für bezahlt werden. Und das ist auch Geld wert, so. Ja. Das ist zum Beispiel für mich zum Beispiel so ein Kritikpunkt, der komplett verschwunden ist. So, weil ich den mittlerweile, weil ich das sehr gut nachvollziehen kann.
Und du selbst ein geldgeiler ja, Sack ist, geworden
ja.
bist.
Ja, ne, es ja, ist, genau, es ist auch, ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob du, genau. Aber es ist ein Unterschied, ob du als Hobby und aus Leidenschaft irgendwie kämpfen magst und das mit deinen Kumpels machst, oder ob du sagst, so, jetzt biete ich Privatstunden an, ich biete regelmäßiges Training an, ich biete Seminare an und so weiter, um tatsächlich davon leben zu können. Ne? Und wie viel ja nötig ist, auch im Hintergrund, wenn man diese Wahnsinnsidee hat, so, das lernt man dann erst mit der Zeit kennen. Da denkt man immer so, ah ja, das ist ja ein entspannter Job, ne? Genau wie ich damals gesagt habe, so, ah ja, bloß nicht in der Klinik arbeiten, da morgens früh aufstehen und irgendwie, boah, nee, das ist nicht meine Welt, regelmäßige Arbeit. Ey, wie viel verdammte regelmäßige Arbeit ich jetzt zu tun habe tatsächlich, die ich auch mittlerweile delegieren kann, zum Glück so. Aber das ist so tatsächlich, ja, man macht sich keine Gedanken darüber, wie viel da hinten dran hängt. Und wenn man so die Preise sieht, also ich bin mit meinen Preisen unglaublich lange stabil geblieben. Da sind alle anderen, die irgendwie früher geschimpft haben, hier von wegen Manikonda und was ich da alles für
den kannte ich noch nicht.
Den kann ich auch nicht. Das ist immer gut.
Die sind meilenweit an mir vorbeigezogen. Ich guckt euch eure Schulpreise an und guckt euch meine an.
Ich glaube tatsächlich.
Rund um die Uhr bietet ihr da Training an. Und dann ist es auch normal, dass ihr den Kurs fahren müsst. Und wie viele Leute hängen beim Falk mit dran jetzt und lernen mal ordentlich Vertrieb? So, wenn man das mal berücksichtigt irgendwie, dann das funktioniert, wenn man Leute ordentlich bezahlt, wenn man einen ordentlichen Job macht, und dann muss man das auch entsprechend honoriert bekommen, weil sonst ist man, es hat ja keinen Sinn, wenn man das Ding vor die Wand fährt, dann macht es halt keiner mehr. Und alle, die so schimpfen, da schimpfen immer ganz viele aus der Enkelgeneration, ich sag mal so wie du jetzt oder so, ne? So, das ist ja die, ich habe Leute ausgebildet und die bilden Leute aus und das ist die nächste Generation. Und dann ist auch so, das ist auch übrigens so ein bisschen was, wo ich gesagt habe, ja klar, die machen jetzt ihren eigenen Laden auf. Die müssen sich auch freischrampeln. So, da muss man auch sagen, so, nee, wir sind anders, wir machen das, wir machen so und wir machen hier Wettkampf. Und da muss man sich definieren. Und darüber entsteht ja ganz viel von diesem ganzen Bashing-Kram irgendwie, auch hier irgendwie eben angesprochen, irgendwie wie Zerwürfnis mit dem und dem. Du hast immer irgendwann Leute, die dich in deinem Gang als Trainer verlassen. So, egal ob du die ausgebildet hast als Trainer oder nicht. So, du hast, also ich habe zum Glück ganz viele loyale Leute irgendwie in dem gesamten Netzwerk, die seit, weiß ich nicht, über 20 Jahren, ich bin jetzt seit 22 Jahren Black Belt irgendwie, und da sind Leute dabei, die sind den ganzen Werdegang schon bei mir. Also manche von denen sind seit 2003, 2002 da, manche seit 2001 tatsächlich. Und das ist schon lang. So, und da, natürlich verlassen dich auch zwischendurch Leute. Und natürlich gibt's immer mal wieder wegen irgendwas böses Blut. Aber es ist dann so lustig, dass die Leute sich aufregen wegen Geld und dann nehmen sie das Doppelte, Dreifache für die eigene Leistung, wenn sie dann irgendwann merken, so, ah, okay.
Ich glaube aber, dass das ein wichtiger Punkt ist, so, wofür man das Geld nimmt. Also nicht, dass es jetzt richtig oder falsch wäre, sondern was so für Verstimmung sorgt. Wie du jetzt sagst, wahrscheinlich sind unsere Preise höher als deine. Aber du hast, sagen wir, andere Sachen monetarisiert, die jetzt bei uns, sagen wir mal, inklusive sind sozusagen. Und ich glaube, ja, das ganz also viel, ich, ja. Das sag ich jetzt, also ich glaube, daher entsteht der Eindruck. Ich wollte nämlich einmal kurz sagen, als ich angefangen habe mit Grappling, habe ich geguckt, ich will jetzt Lutta Livre machen, weil BJJ finde ich hier nicht. Ich wusste nicht, was das ist. Ich habe sehr lange Taekwondo gemacht. Ich habe das dann gegoogelt und habe gesehen, es gibt dich und den Mike. Das waren die zwei, die ich gefunden habe. Und ich habe mir eure beiden Webseiten angeguckt und habe mich dann für den Mike entschieden, weil ich das Gefühl hatte, dass du alles sehr monetarisierst. Ja, es gibt extra Lehrgänge, und wenn du den und den Trainerstreifen haben willst, dann musst du noch einen Lehrgang machen, und so kam es bei mir rüber.
Das ist tatsächlich, ne? Ja, genau, aber das ist tatsächlich hat tatsächlich gar nicht so viel miteinander zu tun. Also du kannst bei mir einfach trainieren für den normalen Monatsbeitrag in der Schule. Du kannst aber natürlich sagen, boah, ich nehme deine Lehrgänge auch noch mit. Und dann kommst du zu einem Lehrgang. Jetzt, wenn du zu einem Lehrgang kommst, nimmst du ja jemand anderen dann irgendwo einen Platz weg. Also kannst du, das sind Lehrgänge natürlich, die bezahlt werden irgendwie. Und es gibt über das Jahr quasi die Möglichkeit, diese Lehrgänge zusammenzusammeln, wie es bei dir in den zeitlichen Rahmen passt. Und am Ende kannst du zum Beispiel bei einer Instructor-Schulung mitmachen, wo dann nochmal die ganze Didaktik, Methodik aufgewälzt wird und so weiter, wie man Leuten was unterrichtet und wann und warum. Dann gibt es darauf Aufbauen für die Leute, die da Bock drauf haben, irgendwie halt Wissenswertes über Kindertraining und so dieses gesamte Netzwerk profitiert ja auch davon. Also das, was der Falk macht, letztendlich die Schulen so zu promoten, nach vorne zu drücken, das passiert innerhalb dieser Gespräche, ne? Also da erzählt jeder irgendwie, was er so irgendwie zu dem Thema irgendwie zum Beispiel beizusteuern hat, und davon lernt man natürlich wieder untereinander, ne? Und es ist ganz viel dieses Miteinanderlernen.
So, genau, das war jetzt auch gar keine Kritik. Ich wollte nur sagen, warum ich glaube, dass der Eindruck so besteht, entsteht, ne? Dass, also welche Leistung wird halt bezahlt? Und das ist natürlich immer, je mehr einzelne Posten bezahlt werden, umso mehr hat man das Gefühl, da will jemand Kohle machen. Also nur so als Eindruck, den ich so erwarte.
Das ist unglücklich bei mir. Immer, ich habe immer so, ich denke immer so, ja, ich muss das so alles erklären und dann muss ich das hier aufspalten und da. Und wenn ich da so übrig gelassen werde, dann, ich bin nicht so der super Marketing-Typ, so, ne? Also ich habe zwar irgendwie tatsächlich mal, irgendwer kam zu mir und sagte, boah, ja, ich komme nur zu dir, weil du so ein super Marketing machst.
Das ist gar nicht. Das war nicht meine Webseite.
Ich bin So, ja, ich bin so, also da bin ich schlecht drin, ne? Tatsächlich in Verkaufen oder sowas. Das kann ich tatsächlich nicht gut. Das können andere viel besser. So, ich sage aber zum Beispiel auch hier wegen der Beiträge, ne? Ich sage zum Beispiel, ja klar, sind die Jungs von Game Theory ein bisschen teurer. Guck mal, wie viel Training die anbieten. Bei mir kannst du trainieren montags, donnerstags und freitags. So, das sind meine Tage unter der Woche, wo ich hier Training anbiete. Dann, ihr habt, was weiß ich, Training am Wochenende, Training da, so. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Baustelle. Da hast du ein ganz anderes Kontingent an Trainern. Ich mache das mehr oder weniger mit meiner Partnerin alleine und da hast du natürlich ein ganz anderes Fenster. Ja, wenn du den ganzen Laden alleine stemmst, ist anders, als wenn du vier Leute hast, die mithelfen und wo du Sachen delegieren kannst und so weiter. Ne?
Wir sind auch einfach ein bisschen unverschämter. Also.
Oder schlauer oder wie auch immer.
Ja, oder wie auch immer. Ich habe übrigens nur kurz am Rande so eine kurze Story eben gepostet mit einem ganz kurzen Videoschnipsel von unserer Aufnahme und ich habe, glaube ich, schon 4 oder 5 Leute, die mich angeschrieben haben. What the fuck? Was geht da ab? Was ist da los? Also, müssen uns super, Mühe geben.
Ich bin gespannt, welchen Schnipsel du genommen hast.
Ganz am Anfang war das. Nee, gar nichts. Also wirklich ganz am Anfang irgendwas ganz Harmloses. Also du siehst es. Also ich habe dich mal getaggt. Also kannst du.
Ja, cool.
Ihr müsst es auf jeden Fall sehen.
Was wir auch beim Armin so hinten raus gefragt haben, weil es da ja auch um das ganze, die ganze Entstehung geht, was heißt Luta Livre, was heißt BJJ, wie ist eigentlich Grappling? Du hast ja jetzt schon gesagt, dass du es wahrscheinlich immer weiter so halten wirst, dass du so in deinem Style unterrichtest. Übrigens auch der Gibbon hatte uns auch gesagt, jemand, der sich nicht aufs Maul haut, ist für mich kein Kämpfer. Also auch so in diese Richtung zu gehen, was er unterrichtet, ne? So jetzt sagen wir mal Sport, Jiu-Jitsu versus Luta Livre oder was auch immer.
Gibbon natürlich auch aus dem ähnlichen Hintergrund. Ne?
Also ja, genau.
Richtig zu schätzen gelernt an der Tür. Ne? Ich habe in Köln 10 Jahre Tür gemacht und also mit Luta Livre gehst du halt ganz, du kannst die Leute halt dosiert unter Kontrolle bringen, das ist halt super. Ne? Alles andere, selbst das einfachste Backpfeifenprogramm macht Stress.
Witzigerweise, die letzte Folge, die wir hatten, ging genau darum, dass du quasi skalierbar bist, ich sag jetzt nochmal eben, und dass du nicht, sagen wir mal, schon um einen jemanden nur ruhig zu stellen, Kettenfauststöße benutzen muss, sondern du hast Möglichkeiten, ihn, sagen wir mal, auf eine Art ruhig zu stellen, die weder dir noch ihm später Probleme macht. Das war genau unser Punkt.
Und im rechtlichen genau. Rahmen immer in der Verhältnismäßigkeit der Mittel, weißt du? Und das ist halt so, das ist halt geil. So, und das hat ganz viel geändert, ne? Auch so mit den Leuten, mit denen ich damals angefangen habe zu trainieren. Und mittlerweile mache ich ja halt so taktische Lehrgänge halt auch für verschiedene Polizeibehörden und für Bundeswehr und so weiter.
Aber um die Frage abzuschließen, wie würdest du dir so eine Zukunft im Grappling jetzt auch speziell in Deutschland wünschen? Also würdest du einfach sagen, ich mache weiter mein Ding, das funktioniert für mich? Oder du sagtest ja jetzt auch, dass du von Paul und Dennis und so auch neue Elemente mit reinnimmst. Würdest du dir das irgendwie wünschen, dass alles irgendwie zusammen in 10 Jahren eine große Sportart ist? Oder soll jeder weiter so seinen Style unterrichten? Ist es gut, wenn es die, also wie stellst du dir so die Zukunft im Grappling vor?
Also ich für mich habe immer das, ich möchte lernen. Also ich möchte mit jedes Mal vom Training irgendwie mit einem Aha-Erlebnis von der Matte gehen. Und wenn der Larisch mich mal berimbolot irgendwie, dann nehme ich das unter Lachen zur Kenntnis irgendwie und denke so, klasse.
T37, da sind wir wieder beim Thema.
Wenn der Larisch berimbolot, ist der, glaube ich, selber genauso überrascht.
Da ist er betrunken. Hallo Stefan.
Macht das so ähnlich wie ich. Der nimmt so Techniken mit rein, weil er die witzig findet, weil er die cool findet, so als Move einfach mal so, weißt du? Und dann etabliert sich sowas ja immer so Stück für Stück in deinem eigenen Game. Dann hast du so einen anderen Fokus und dann bist du mal wieder offen und dann hast du mal wieder ein neues. Das passiert ja im normalen Training auch. Das ist ja die Frage, gebe ich das weiter in meiner Lehrdidaktik, in meiner Methodik oder nicht? Oder behalte ich es für mich, weil ich sage, ja, ich habe es jetzt mal lustig benutzt irgendwie, aber so im normalen Game passt es mir jetzt eigentlich nur nicht rein. So, ne, das ist das eine. Also ich lerne gerne dazu. So, ich nehme gerne Sachen auf. Deswegen auch nochmal Danke an der Stelle hier an Dennis Schindler, an Stefan Larisch und an Paul Urbanik. Die Jungs haben mir einfach in den letzten Jahren mal einfach hingefahren, weißt du, so privat trainingsmäßig irgendwie uns zusammengehockt und so ein bisschen ausgetauscht und so. Und das ist halt geil, so dass das da ist, weil dadurch kann man halt lernen. Weil ich habe halt selber so viele Lehrgänge, die ich am Wochenende gebe. Und wenn ich keine Lehrgänge gebe, habe ich meine Kids. Und dann muss ich halt irgendwie gucken. Ich kann nicht zu anderen coolen Typen auf Seminare fahren, die irgendwie um die Ecke sind oder sonst wo sind, weil ich einfach das Zeitfenster nicht habe. Und deswegen muss ich natürlich auch gucken, wie komme ich an meine Lerneffekte dran und bin ganz happy, dass das so für mich funktioniert. Und auf die Gesamtsicht gesehen, glaube ich, da wir sind einfach jetzt so ein bisschen unterwegs wie beim Reiten. Weißt du, es gibt Westernreiten und es gibt irgendwie Dressurreiten und jeder entwickelt sich in seine Spezialität rein und findet für sich den Gap. Der eine hat voll Bock auf Guard Passing und auf lustige Bewegungen und der andere hat halt Bock auf irgendwie eng dran kleben bleiben, wie die Tschetschenen irgendwie MMA zu kämpfen. Und der nächste, ne, also es gibt so verschiedene Dinger, die man alle letztendlich mit demselben Oberbegriff Grappling irgendwie abdecken kann und das ist ja geil. So, also ich finde, dass es, je bunter der Haufen ist, desto geiler ist es eigentlich. Und da muss man gar nicht alle zusammen und alle in einem so, aber alle zusammen, so wie jetzt hier Anfang Januar bei mir auf der Open Mat, war geil. War ein geiles Gefühl, war voll schön, dass ihr da wart. Hat richtig Bock gemacht.
Mich würde auch nochmal interessieren, weil wir das Thema ja auch schon mal irgendwie hatten, wie für dich denn Jiu-Jitsu-Gürtel und Luta-Livre-Gürtel zueinander stehen. Ist das für dich das Gleiche irgendwie?
Ganz kurz, um das mal einzuordnen, wir hatten darüber geredet. Es gab so einen kleinen Skandal sozusagen, weißt du, wo einer bei der IBJJF ist Europameister geworden bei den White Belts, war aber schon Luta-Livre-Blue Belt und hat auch schon mal bei Turnieren, die jetzt nicht explizit Luta-Livre-Turniere waren, sondern Grappling Industries, als Blue Belt im Gi gekämpft, mit dem Argument dann später, das war aber ja mein Luta-Livre-Belt und so weiter und so weiter. Und Ende vom Lied ist, ihm wird halt die Medaille aberkannt und so, ne, weil er ist eigentlich ein Blue Belt, halt jetzt nicht IBJJF, aber da sind wir wieder beim Thema, vielleicht hätte er auch ganz anders starten können, schön, also und so weiter
schön,
und so
es
weiter.
Es ist schön, dass es mal so rum ist, tatsächlich. Ja. Also ich kenne es ja immer nur andersrum. Ich kenne es ja immer nur so, die Leute ziehen sich den Weißgurt an, weil sie dann die Jacke anziehen und sind aber eigentlich hier irgendwo halt Blue Belt, so, weißt du, so, und also so kenne ich das, aus Respekt, ne, aus Respekt vorm BJJ ziehen die dann den Weißgurt an und sagen, ja, ich bin ja da gar nicht graduiert. Das ist, hat ja, ne, also nicht, man muss das ja nicht immer nur so von dieser schlechten Seite sehen, dass sich da jemand einen Vorteil erkauft, sondern vielleicht hat es auch einfach mit Respekt zu tun. Und der Umkehrschluss ist spannend. Kann ich mir einfach eine Jacke anziehen und dann ziehe ich mir meinen schicken rot-schwarzen Gürtel, den ich neu habe, irgendwie da drauf und sage so, siebter Dan, Großmeister. Und dann sagen die, ja, aber du bist doch gar nicht im BJJ graduiert.
Also, wieso? Ja, dann lösen wir auf. Wie siehst du das?
Ich mach Luta-Livre mit Jacke.
So. Gi Luta-Livre, so haben wir es auch immer genannt. Dann. Genau.
Ja, es ist doch egal. Die anderen sagen No Gi Jiu-Jitsu und ich sag dann halt, ich mache jetzt halt Gi Luta-Livre. Ist doch Wurst. Ich kann doch grappeln und ich habe die Jacke dann halt als vielleicht meinen Nachteil, weil der andere es besser kann. Aber das hat doch mit der Graduierung nichts zu tun. Also ich finde irgendwie tragt die Graduierung, die ihr habt im Grappling, irgendwie egal, ob das Luta-Livre ist oder BJJ und ob ihr eine Jacke anhabt oder nicht. So, dann hat auch keiner was zu motzen.
Ja, sehr schön. Da sind wir uns einig. Ich habe auch gesagt, ey, ist völlig. Ich bin ja Black Belt, egal was ich anhab. Wenn ich mir ein hübsches Kleid anziehe, bin ich immer noch Black Belt. Kann ich auch drüber ziehen.
Das, und auch also, wenn du Black Belt. Du hast
nur den Black Belt an. Ja. Du bist immer noch Black Belt.
Ich sehe es ja übrigens anders, um es einmal zu sagen. Ich bin dann auch im White Belt gestartet, aber natürlich in der entsprechenden Klasse. Also ich bin in der Black Belt Klasse gestartet, aber mit einem White Belt um.
Ja, dann so, hast du aber, beides kombiniert. Dann hast du das Respektding kombiniert und die Klassifizierung. Das
und Ärger von das und Ärger von Sven Unsern, bekommen.
Auch so gemacht von den Wombats. Ärger bekommen?
Von Sven, weil der es so sieht wie du.
So intern,
und den Stefan habe ich auch schon gesehen auf Instagram mit einem White Belt um. Also er macht es anscheinend genauso.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, da, also das ist eine ganz smarte Nummer irgendwie. Ich wäre da zu stumpf für, aber so, also das ist ein smartes Vorgehen. So, ja, stimmt.
Ja, gut, Leute. Noch was aus Thailand, noch was aus der, wo bist du eigentlich? Bist du bei uns im Laden, Sven, oder bist du zu Hause?
Ich sitze im Büro, ja.
Ja, ja, alles klar. Von euch noch was?
Ich finde es hat großen Spaß gemacht und es ist irgendwie, ich finde tatsächlich interessant, dass die Vorgeschichten sich weniger unterscheiden, als ich erwartet hätte. und ich
es waren nur Nuancen.
Jetzt natürlich auf die große Versöhnungsfolge.
Es waren nur Nuancen, genau, nächste. Genau.
Es war wirklich, auch von, also das kann man schon spoilern, auch für dich. Es ist von beiden Seiten sehr viel versöhnlicher und auch, ich glaube, wertschätzender dem jeweils anderen gegenüber, als wir das vorher erwartet hätten. Und es ist ganz interessant, dass wir jetzt im Jahr 2024, irgendwie 20 Jahre danach, einmal als Dokument festgehalten haben.
Genau, also wir sind natürlich einerseits ein wenig enttäuscht, dass es nicht schlimmer war, andererseits auch stolz, ja, genau, dass wir so einen mediatorischen Ansatz hatten. Wo du sagst, du hast nichts mehr gegen Armin, schneide ich natürlich sowieso raus. Ist ja klar, wir wollen ja auch ein bisschen aufschneiden. Ja, das ist okay, das Marketing, das ist dieses Marketing, genau.
Marketing schlecht, aber menschlich sehr, sehr holzend.
Ja gut, Leute. Andi, deine letzten Worte noch. Kannst auch Werbung für deine Sportakademie machen, deine Sportschule, deine Wettkämpfe.
Nochmal mein Gruß an Armin und an alle Düsseldorfer. die mich mal gehasst haben und hoffentlich nicht mehr hassen. Ich habe euch lieb und ihr macht den gleichen Sport und ich find's scheiße, wenn wir uns hassen. Zieht weiter dran, ihr habt einen großartigen Job gemacht. Und letztendlich, das Wichtige ist doch, dass Daniel stolz auf uns ist und sagt so, ah, ihr mache alles richtige Luther-Livre.